Du hörst die Podcast-Lesung von 2040, Tag der Deutschen Einheit. Ein dystopischer Politthriller, verfasst und gelesen von Patrick Baumann. Kapitel 16. Stefan Engel betritt das verrauchte Café in der Sonnenallee. Drinnen sieht es aus, wie es in diesen Läden immer aussieht. Billiges, pompöses Mobiliar mit viel falschem Gold und Kunstleder. Eine Mischung aus Ludwig dem 16. und Poco Domäne. An der ihm gegenüberliegenden Wand befindet sich eine Bar, hinter der eine zu junge, osteuropäisch aussehende Frau Gläser poliert. Rechts an der Wand hängen ein paar Bildschirme, auf denen Fußball läuft. An ein paar runden, mit grünem Stoff bespannten Tischen spielen Männer Karten und Domino. Die Luft ist rauchgeschwängert. Einige Männer drehen sich zu ihm um und starren ihn an. Was macht ein Deutscher hier? Engel sieht den Mann, den er sucht, und geht schnellen Schrittes auf dessen Tisch zu. Mahmut.
Stefan, scheiße, Mann. Ich hab nicht gedacht, dich je wiederzusehen. Bin fast vom Stuhl gefallen, als Farid gesagt hat, dass du angerufen hast.
So ist das Leben. Voller Überraschungen. Engel mustert Mahmut Al-Fasi. Er ist kräftiger geworden. Nicht dick, aber mit einem stattlichen Bauch und einem vollen Gesicht unter seinem akkurat gepflegten Bart. Alles an ihm ist teuer. Maßanzug, Rolex, rahmengenähte Schuhe. Darf ich? Al-Fasi nickt und macht eine einladende Handbewegung. Engel zieht einen Stuhl zu sich heran und setzt sich.
Stefan, warum höre ich nach all den Jahren von dir? Du willst doch nicht wieder Botengänge für mich machen, oder?
Nein.
Und heim wärst du auch nicht.
Engel antwortet nicht sofort. Heimweh hat er nicht. Dafür bräuchte es eine Heimat.
Ich brauche etwas von dir.
Dachte ich mir schon, dass du nicht wegen der alten Zeiten hier bist. Wie kann ich dir helfen?
Ich habe gehört, du bist Geschäftsmann geworden. Reist in der großen, weiten Welt herum. Big Business, ja?
Ist nicht unbedingt meine übliche Kundschaft.
Ich brauche Sprengstoff.
Al-Fasi stutzt kurz, dann lächelt er.
Sprengstoff? Was ist das für ein Business? Machst du jetzt Bergbau oder was?
Ich fürchte, davon habe ich keine Ahnung, Mann.
Al-Fasi grinst, als hätte er den Witz des Jahrhunderts gerissen.
Engel schaut ihm in die Augen und schweigt. Er scheint direkt durch ihn hindurchzuschauen. Schließlich sagt er:
Mahmut, hör mal zu. Das ist kein Freundschaftsbesuch. Ich bin nicht wegen der alten Zeiten hier. Ich will mit dir keine alten Fotoalben anschauen. Ich will nicht wissen, wie es dir, deiner Familie oder deinen Hämorrhoiden geht. Ich will nur ein einfaches Geschäft mit dir machen. Möchtest du das?
Er macht eine Pause und schaut Mahmut weiter in die Augen.
Oder soll ich lieber mit den Goten sprechen?
Alter, normal redet niemand so mit mir. Schon gar nicht in meinem Laden.
Er schüttelt den Kopf.
Meine Güte, du kannst echt die Stimmung kaputt machen, weißt du? Da sehen wir uns 20 Jahre nicht und ich darf nicht mal mehr einen Witz machen?
Er nimmt eine Schachtel Zigaretten aus der Innentasche seines Sakkos und steckt sich eine an.
Auch eine?
Engel schüttelt den Kopf.
Mit den Goten willst du reden?
Das lass mal lieber. Diese dummen Motorradschwuchteln können C4 nicht von Kaugummi unterscheiden.
Was genau brauchst du? Und wie viel?
Engel sagt es ihm.
Al-Fasi macht große Augen.
Ich muss sehen, ob ich solch eine Menge zusammenbekomme. Das wird auf jeden Fall teuer.
Ich habe Geld.
Und noch was. Ich will nicht genau wissen, was du damit vorhast. aber keine Zivilisten, klar? Sowas machen wir nicht. Das ist schlecht für mein Geschäft.
Keine Sorge, keine Zivilisten. Das verspreche ich.
Okay, Deal.
Nachdem sie die Details besprochen haben, lehnt sich Engel zurück und fragt betont beiläufig:
Und? Was macht Kanter?
Rennt er immer noch für dich rum und macht Leuten Angst?
Hast du damals nichts davon gehört? Kanter ist schon vor Ewigkeiten ausgestiegen. Hat kalte Füße bekommen nach der Sache mit Kettenali.
Der dürre Juwelier?
Genau. Das war kurz nachdem du weg bist. Wir hatten Kettenali hochgenommen. Er schuldete mir Geld. Haben ihn ein bisschen aufgemischt in der alten Fabrik.
Naja, dann sollte Kanter auf ihn aufpassen, hat sich aber irgendwie von Ali verarschen lassen und der wäre ihm fast entwischt.
Da war Kanter so sauer, dass er ihn umgebracht hat.
Paul? Jemanden umbringen?
Naja, nicht mit Absicht, hat ihm ein, zwei verpasst, ihn mit dem Kopf unter Wasser gehalten.
Wollte ihn halt erschrecken.
Hat ihn leider ein bisschen zu lange in die Wanne getunkt. Vor lauter Panik zu ersaufen, hat der Typ einen Herzanfall bekommen.
Kommt vor.
Mann, Kanter hatte danach mehr Angst vor mir als vor den Bullen. Ich bekam ja noch Geld von Ali.
Was ist dann passiert?
Ich war gut drauf an dem Tag. Kanter war jung, hatte Schiss, war sauer. Pech für ihn, dass der Idiot es am Herzen hatte.
Wir haben Ali weggeschafft.
Ich habe ein bisschen mit Kanter geschimpft, aber dann war es auch gut.
Er macht eine Pause, schaut sinnierend ins Nichts und fährt fort.
Aber danach war Kanter nicht mehr derselbe. Hat sich bei jeder Kleinigkeit ins Hemd gemacht. Hat nicht mehr richtig zugehauen. Andere die Drecksarbeit machen lassen, verstehst du?
Ein halbes Jahr später ist er ausgestiegen.
Einfach so? Und du hast ihn ziehen lassen?
Der Junge lag mir am Herzen, hat das nicht verkraftet.
Irgendwie konnte ich ihn sogar verstehen.
Wir mussten das ja alle lernen.
Keiner wird als Totschläger geboren.
Und hattest du keine Sorge, dass er dich verrät?
Stefan, ich bin doch nicht dumm, Mann. Ich habe mir damals ein paar kleine Druckmittel aufgehoben, mit denen ich Kanter jederzeit hochgehen lassen kann. Hat ja einiges an Drecksarbeit für mich gemacht.
Er grinst.
Hab ich aber nie gebraucht. Kanter verkauft seitdem Lollis an kleine Mädchen. In dem Kiosk, der früher seinem Onkel gehört hat, Onkel Tonis. Steht unter meinem Schutz und zahlt dafür.
Nicht ganz regelmäßig, aber ich hatte ja schon immer ein weiches Herz.
Kanter hat die Schnauze voll. Seit 3 Tagen sitzt er in dem Safehouse und wartet.
Worauf eigentlich?
Er hat Charlie mehrfach geschrieben, ebenso dem ominösen Captain Picard, wie es jetzt weitergehen soll, dass er neue Informationen über Engel hat. Und Fragen. Zum Beispiel, wie zufällig seine Begegnung mit Olivia wirklich war. Um sich abzulenken, schaut er auf dem Tablet die Nachrichten. Noch immer dreht sich alles um den Terroranschlag von vor ein paar Tagen, bei dem 2 15-jährige Jugendliche syrischer Herkunft mit Macheten durch die Friedrichstraße gerannt sind und wild um sich geschlagen haben.
Niemand wurde getötet, aber einige verletzte Touris hat es gegeben, bevor ein schwer bewaffnetes Sondereinsatzkommando der SNS, das am Bahnhof Friedrichstraße stationiert war, die beiden erschossen hat. Früher hätte man versucht, die Angreifer festzunehmen, aber seit einigen Jahren liegen die Nerven bei den Sicherheitskräften blank. Und die Law-and-Order-Rhetorik der Rechten hat geholfen, ein härteres Durchgreifen gegenüber terroristischen Straftätern zu rechtfertigen.
Kanter hat kein besonderes Mitleid mit den Jugendlichen. Aber er hat auch immer wieder den beunruhigenden Gedanken, dass Parteien wie die PAD durch die wachsende Angst vor terroristischen Anschlägen erst groß geworden sind. Das ist das Paradoxe. Eine Partei, deren Ziel es angeblich ist, den Terror einzudämmen, profitiert von Terroranschlägen, da sie ihr neue Wähler in die Arme treiben. So wie ein Polizist Verbrechen braucht
und ein Drogenberater Drogensüchtige. Er holt das Smartmind, das Charlie ihm gegeben hat, aus der Tasche. Noch immer keine Antwort von ihr. Also tippt er eine letzte Nachricht an den anonymen Captain. Ich will endlich wissen, was hier gespielt wird. Was habt ihr mit Olivia zu tun? Was zum Teufel ist hier eigentlich los? Ihr habt eine halbe Stunde, dann stelle ich mich den Behörden und sage ihnen, dass sie bei Fake Media mal genauer hinschauen sollen. Er zögert einen Moment, dann schickt er die Nachricht ab. 5 Minuten später kommt die Antwort. Bleib ruhig und mach keine unüberlegten Sachen. Bleib im Safe House. Wir sind in einer Stunde bei dir. Na also, sie kommen zusammen. Dann wird er endlich sehen, wer dieser alberne Captain Picard ist. Es dauert keine Stunde, bis Kanter hört, wie das elektronische Schloss der Wohnungstür summt. Er spannt sich an, hat das Brotmesser fest in der rechten Hand. Eigentlich lief es gut mit Charlie und Captain Picard, aber er wird bei diesem Treffen sicher nichts dem Zufall überlassen. Vielleicht hat er die beiden und ihre Hinterleute zu sehr aufgeschreckt, sodass sie ihn jetzt lieber aus dem Weg haben wollen. »Hallo?« hört er eine Stimme in die Wohnung rufen. Kurz darauf Schritte, die sich dem Wohnzimmer nähern, wo Kanter sich hinter der Tür versteckt hält. »Hallo?« Die Stimme kommt Kanter bekannt vor. »Das ist Charlie.« Ein drittes Mal ruft es »Hallo?« Dieses Mal direkt neben ihm, auf der anderen Seite der Tür. Mit einem Satz springt er hinter der Tür hervor, packt die kleine Frau und hält ihr das Brotmesser an die Kehle. »Keinen Pieps, klar? Bist du allein gekommen?« »Wow, Kanter, entspann dich!« Charlie hat den Schreck, falls es einen gab, schnell überwunden. Sie ist ruhiger als Kanter, obwohl sie das Messer am Hals hat und nicht er. »Ich bin allein. Und ich bin nicht hier, um dich kalt zu machen. Vertrau mir.« »Wo ist Captain Picard?« »Hier.« »Wo?« »Ich, du Idiot. Ich bin Picard.« Sie windet sich unter seinem Griff. »Kannst du mich jetzt bitte loslassen? Ich will dir nicht wehtun.« Kanter lockert den Griff, senkt das Messer. »Du bist Picard?« »Das sagte ich bereits.« »Komm, ich erkläre dir alles.« Sie setzen sich in die luxuriöse Sitzecke im Wohnzimmer und Charlie erzählt. Min Kai Tran wurde 2005 in Berlin geboren. Ihre Eltern, beide damals noch keine 20, waren 1988 als Vertragsarbeiter aus Vietnam in die DDR gekommen. Sie lernten sich im Wohnheim kennen, erlebten 1989 die Wende in Berlin und entschieden, dass dieser plötzliche Wandel zum Kapitalismus eine einmalige Gelegenheit war, dem sozialistischen Trott und der Unterdrückung durch eine Diktatur zu entgehen. Nachdem sie einige Jahre als Hilfsarbeiter zu Hungerlöhnen für einen vietnamesischen Unternehmer gearbeitet hatten, eröffneten sie Mitte der 90er Jahre einen Stand im Dong Xuan Center, dem gigantischen vietnamesischen Großmarkt in Berlin-Lichtenberg und verkauften dort Obst und Gemüse. Die Geschäfte gingen gut und bald bekamen die Eheleute Tran im Zweijahresrhythmus 3 Kinder. Erst Min Kais ältere Geschwister Vin Duc und Tan An und 2005 Min Kai. Ihre Eltern waren unglaublich diszipliniert, fleißig und hatten außer Arbeit nicht viel im Kopf. Den Fleiß gaben sie an ihre Tochter weiter, allerdings nicht die Genügsamkeit. Min Kai glaubte, dass es mehr im Leben gab, als täglich in ein Geschäft zu gehen und den Leuten Brokkoli und Bananen zu verkaufen. Mit 12 nahm Min Kai an einem Techniktag für Mädchen teil und entdeckte die Welt der Rechner und Codes für sich. Sie fand an diesem Tag alles spannend, vor allem, dass keine Jungs dabei waren, die immer alles besser wussten und eh nur versuchten, den Internetfilter zu knacken und auf Pornoseiten zu surfen. An diesem Techniktag gab es Rechner, Tablets und Smartphones, mit denen die Mädchen alles machen durften, was sie wollten. Min Kai merkte, was man mit diesen Maschinen alles anstellen konnte und war sofort angefixt. Sie wurde Mitglied in der IT-AG ihrer Schule und tauchte in den Wochen nach dem Techniktag tief in die Welt der Programmierung ein. Und sie bekam ihren Spitznamen, Charlie. Mit ihren neuen Freunden aus der AG zockte sie nächtelang Online-Kriegsspiele. Ihr Lieblingsspiel war Rising Storm 2, das im Vietnamkrieg spielte. Da die meisten ihrer neuen Freunde zu faul waren, die Aussprache ihres Namens zu lernen, auch wenn sie fand, dass er doch gar nicht schwer auszusprechen war, und einen schroffen Sinn für Humor hatten, nannten sie sie bald alle Charlie, so wie die amerikanischen GIs in Vietnam die Kämpfer des Vietcongs genannt hatten. Charlie fand das, im Gegensatz zu ihren Eltern, nicht beleidigend, sondern cool und trug ihren Spitznamen seitdem mit Stolz als Nickname in allen Foren und Messageboards. Was sie als nächstes entdeckte, waren Kryptowährungen. Charlie bekam nur ein schmales Taschengeld und verdiente sich online etwas dazu, indem sie Charaktere in Online-Spielen aufbaute und diese dann auf eBay an Idioten verkaufte, die zu viel Geld hatten und zu faul waren, es selbst zu tun. Gleichzeitig hatte sie den letzten Boom bei den neuen virtuellen Währungen wie Bitcoin und Ethereum mitbekommen und begann, Teile ihrer Erlöse in diese und andere digitale Währungen anzulegen, die wie Pilze aus dem Boden schossen. Beim nächsten hirnlosen Run auf die Währungen, der von ahnungslosen Journalisten der Massenmedien befeuert wurde, machte Charlie ein Vermögen. Die Foo-Coin, die eigentlich nur ein Scherz eines Krypto-Experten gewesen war, um zu zeigen, wie überhitzt der Markt war, hatte Charlie zum Preis von wenigen Eurocent das Stück gekauft. Sie vermutete, dass diese, wie Dutzende andere, schnell wieder in der Versenkung verschwinden würde. Aber es war einfach zu witzig, ein paar Foo-Coins zu besitzen. Glücklicherweise jedoch empfahl Magix, ein 18-jähriger E-Sportler, die Foo-Coin als unschlagbare Kapitalanlage, sodass sie innerhalb von 2 Wochen auf das 600-fache ihres Wertes stieg. Superstar Magix hatte keine Ahnung, was für einen Unsinn er da empfohlen hatte, und als Charlie sah, dass ihre 500 investierten Euros nun eine gute 250.000 wert waren, verkaufte sie, so schnell es ging, bevor die Welt merkte, was für einen Quatsch sie da gekauft hatte. Keine Sekunde zu spät. Die Foo-Coin crashte ins Bodenlose, Magix und die dummen Mitläufer verloren ihr Geld, und Charlie hatte mit 14 mehr Geld, als sie sich vorstellen konnte. Wie schon erwähnt, war Charlie fleißig. Wo jede andere sich genüsslich auf ihren Lorbeeren ausgeruht hätte, investierte sie ihr Geld weiter, verteilte ihre Investitionen und machte aus 300.000 Euro in 3 Jahren 20 Millionen Euro in Kryptowährungen. 2023 kam dann der Super-GAU. China, die USA und die EU erkannten, dass Kryptowährungen zu einem ernsthaften Konkurrenten ihrer eigenen Währungen geworden waren und einigten sich darauf, diese einer staatlichen Regulierung zu unterstellen. Das bedeutete den Tod der ersten Generation Kryptowährungen. Der Markt brach komplett zusammen, und viele der neuen Kryptomillionäre waren keine mehr oder hatten rechtzeitig verkauft. So wie Charlie. Sie ahnte, was auf den Markt zukam und hackte gemeinsam mit ein paar Freunden die Server der EU-Kommission, womit sie früher als alle anderen von den Regulierungsplänen erfuhren. Sie stieg rechtzeitig aus, verkaufte ihr digitales Vermögen für Euros und war nun endgültig reich. Mit 18. Wenn man in diesem Alter eines der wesentlichen Lebensziele der meisten Menschen erreicht hat, kommt man auf dumme Gedanken. Bei Charlie bestanden diese zum einen darin, sich überhaupt nicht mehr für die Schule zu interessieren. Die Ermahnungen ihrer Eltern, doch etwas aus ihrem Leben zu machen, besänftigte sie, indem sie ihnen ein Häuschen mit Garten am Stadtrand Berlins kaufte. Zum anderen begann Charlie, sich in die Systeme von Unternehmen und staatlichen Behörden zu hacken. Es begeisterte sie, sich in diesen Systemen umzusehen, als würde sie sich nachts in einem Kaufhaus oder Museum einschließen lassen und dort herumstromern. Sie richtete keinen Schaden an, sah sich einfach nur um, spielte manchmal kleine Streiche oder hinterließ witzige Kommentare. Das Abitur machte sie natürlich noch, mit einem Durchschnitt von 3,4. Über die Ermahnungen ihrer Klassenlehrerin, dass aus ihr nichts werden würde, wenn sie nicht ihre Arbeitshaltung änderte, musste sie schmunzeln. Zur Abiturfeier kam sie in einem nagelneuen rosa Porsche. Als Charlie 21 war, musste sie eine wichtige Entscheidung treffen. Fast zeitgleich bekam sie Besuch von zwei verschiedenen Männern. Der eine hieß Herr Schmidt, war um die 50, trug einen braunen Anzug und ein graues Gesicht, hatte einen Schmerbauch und schlechten Atem und versuchte, sie für den Bundesnachrichtendienst zu rekrutieren. Der andere nannte sich Mercury, hatte ein Piercing in der Unterlippe und einen Tunnel im Ohr, trug ausschließlich schwarze Kleidung, war groß und schwarzhaarig und hatte ein Gesicht wie ein Engel. Mercury wollte sie für seine Gruppe digitaler Aktivisten gewinnen, die sich vorgenommen hatten, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem sie Verschwörungen aufdeckten, die Reichen und Mächtigen entblößten und auf dem Weg dahin auch noch eine Menge Spaß hatten. Das klang für die junge Charlie nicht nur viel attraktiver als Herr Schmidts BND, auch das optische Erscheinungsbild der beiden Männer trug zu ihrer Entscheidung bei. Mit anderen Worten, Charlie war verliebt. Was Mercury anging, merkte sie schnell, dass sie falsch gelegen hatte. Er liebte zuerst sich selbst und danach Jungs. Charlies nur ein kleines bisschen in ihr schlummernder Wunsch nach einer Familie mit ihm, drei Kindern und einem Reihenhaus würde nicht in Erfüllung gehen. Doch ihre neue Aufgabe für seine Gruppe erfüllte sie mit Begeisterung. Es gab viel zu tun. Die Regierungen der USA, Russlands, Chinas und auch der EU scherten sich einen Dreck um Bürgerrechte. Die Ausbeutung asiatischer und afrikanischer Drittweltstaaten ging immer weiter. Große Konzerne korrumpierten die Politik und die Gesellschaft, machten die Menschen krank und zahlten keine Steuern. Charlie und ihre neuen Freunde von Mercury's Angels hackten sich in die Systeme von Staaten und Unternehmen, leakten Informationen und sorgten dafür, dass Politiker stürzten und Börsenkurse fielen. So wurde Charlie von der Spaßhackerin zur Cyberaktivistin. Nach rund 2 Jahren merkte sie, dass es bei Mercury's Angels Mitstreiter gab, allen voran Mercury selbst, die sich zwar den Kampf gegen die Korruption der alten weißen Männer auf die Fahnen geschrieben hatten, aber nichts Schlimmes daran sahen, sich auf dem Weg zum Weltfrieden selbst einen kleinen finanziellen Vorsprung zu verschaffen. Mit anderen Worten, sie raubten Banken aus, manipulierten die Kurse von Kryptowährungen und wuschen Drogengeld. Charlie war zutiefst enttäuscht und verließ die Gruppe, nicht ohne vorher Interpol Hinweise auf einen der meistgesuchten Cyberkriminellen der 20er Jahre zu geben, Mercury. Doch Charlie hörte nicht auf mit ihrer Arbeit, sondern gründete eine eigene Gruppe. Einige ihrer Kollegen waren, so wie sie, sauber geblieben und verließen Mercury's Angels zusammen mit ihr, um die zugegebenermaßen etwas pathetisch getauften Notorious Cyberspace Renegades zu gründen, kurz No Sir. Charlie hatte auch erkannt, dass eine jenseits der Legalität aktive Gruppe wie No Sir mit einem legalen Arm, der die Ergebnisse ihrer Tätigkeiten unters Volk brachte, mehr erreichen konnte als eine dubiose Hackergruppe mit einem komischen Namen. Sie nahm einige ihrer Millionen, suchte sich einen gescheiterten Journalisten namens Tom Schneider und machte ihn zum Chefredakteur ihres neuen Newsstreams Fake Media. Dort verteilten sie vordergründig Schmutz über Promis, schauten gleichzeitig im Hintergrund den Mächtigen auf die Finger und verbreiteten diese Erkenntnisse über ein Netzwerk scheinbar unabhängiger Investigativportale.
»Und damals hast du Olivia angestellt?«, fragt Kanter.
»Olivia kannte ich schon länger. Bevor wir Fake Media gegründet haben, habe ich ihr öfter Leaks zugespielt. Da war sie noch freie Journalistin für den Spiegel, FAZ, die üblichen Verdächtigen. Als wir dann Fake gegründet haben, war sie meine erste Angestellte. Vordergründig, um über Entertainment News zu schreiben, im Hintergrund damit beschäftigt, mit den Daten, die wir sammeln, größere Recherchen über die Mächtigen anzustellen.«
»Und welche Rolle spielt Tom Schneider?«
»Schneider? Der könnte einen Politiker nicht von einem Pinguin unterscheiden. Schneider ist eine Marionette. Der hat keine Ahnung, was Olivia und ein paar andere Leute meines Teams eigentlich machen.«
»Und wann seid ihr auf die Verbindung zwischen Sunrise, Wischnewski, Engel und so gestoßen?«
Charlie hebt beschwichtigend die Hand.
»Eins nach dem anderen. Erst war es nur eine Home-Story über Ranjit Weston, den begehrtesten Junggesellen Europas. Natürlich haben wir immer ein Auge darauf, ob die strahlenden Helden aus Wirtschaft und Politik Dreck am Stecken haben. Beziehungsweise nicht ob, sondern wo.
Olivia hat ihn interviewt, Home-Story in seinem Loft im 48. Stock am Alexanderplatz. Er hat große Visionen für Sunrise. Natürlich alles, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Sein Reichtum ist nur ein angenehmer Nebeneffekt.
Klar.
Er erzählte vom umfassenden Gesetzespaket, das Anfang Oktober in einer Volksabstimmung beschlossen werden soll. Das gäbe völlig neue Möglichkeiten, Deutschland und Europa sicherer zu machen und den Terrorismus zurückzudrängen.
Natürlich mit Sicherheitstechnologie von Sunrise.
Olivia wurde hellhörig. Die Frage cui bono drängte sich hier nicht nur auf, sie wurde ihr praktisch um die Ohren gehauen.
Cui was?
Cui bono? Wem nutzt es? Grundlegende Bürgerrechte werden aufgeweicht und ein internationaler Technologiekonzern wird Milliarden damit machen?
Wenn das keine Story ist, weiß ich auch nicht.
Aber was hat Stefan Engel damit zu tun?
Sagte ich nicht eben schon, langsam, Paul?
Wir wissen nicht genau, ob und was er mit der Sache zu tun hat. Oder was die Sache eigentlich genau ist.
Auf Engel ist Olivia wegen einer anderen Recherche gestoßen.
Das Attentat vor 8 Jahren auf den Hauptbahnhof?
Die Dirty Bomb, das waren Islamisten.
Ja, klar, es sind immer Islamisten.
Wem hat das Attentat damals politisch am meisten genutzt?
Keine Ahnung. Ich interessiere mich nicht für Politik.
Charlie seufzte.
Meine Güte, wie ignorant kann man sein?
Wer regiert seit 3 Jahren?
Die PAD.
Na, wenigstens das.
Genau, die PAD.
Die vor 8 Jahren so gut wie erledigt war.
Bis zum Anschlag auf den Hauptbahnhof.
Bis zum Anschlag auf den Hauptbahnhof. Richtig.
Cui bono?
Na also, du passt ja doch auf.
Der Anschlag auf den Hauptbahnhof wurde damals sehr schnell aufgeklärt. Die Zelle islamistischer Terroristen, die dafür verantwortlich gemacht wurde, wurde innerhalb von Tagen gefasst. Keiner der Attentäter hatte sich aus dem Staub gemacht, sie wurden quasi mit heruntergelassenen Hosen erwischt. Und alle auf der Flucht erschossen.
Daran erinnere ich mich.
Olivia, wie auch viele ihrer Kollegen, hat das nicht geschluckt. Es gab damals viele Theorien, Recherchen, Gerüchte. Nach und nach wurden die kritischen Stimmen immer leiser, beschränkten sich auf ein paar der üblichen Verschwörungstheoretiker. Zu groß war der Wunsch, diesen schlimmen Tag zu vergessen.
Bis auf Olivia.
Richtig. Der Fall hat sie nie losgelassen. Sie war richtiggehend besessen davon, auch wenn sie seit Jahren keine neue Spur mehr gefunden hatte. War kurz davor aufzugeben, bis sie auf die Spur von Stefan Engel gestoßen ist.
Wie das?
Erst hat sie nur von einem Europäer gehört, der angeblich bei Anschlägen in Pakistan, Indien, Afghanistan seine Finger mit im Spiel gehabt haben soll. Sie ist hellhörig geworden, als sie Gerüchte hörte, dass er Deutscher sei. Ein Auftragsterrorist, der Anschläge für jeden verübt, der zahlen kann. Gerne auch so, dass keiner weiß, wer dahinter steckt. Der Mann hat sie fasziniert. Fast 2 Jahre hat sie recherchiert, bis sie sich ziemlich sicher war, dass dieser Mann in einem früheren Leben Stefan Engel hieß und in Berlin-Neukölln aufgewachsen ist. Und da, Kanter unterbricht sie, und da kam ich ins Spiel. Nun, verdammt! Kanter schlägt mit der Faust auf den niedrigen Beistelltisch, der neben dem Sofa steht. Es stimmt also? Ich bin nur ein Informant? Olivia hat sich an mich rangemacht, damit sie mich über Engel aushorchen kann? Hat mir wochenlang Honig ums Maul geschmiert? Mir vorgespielt, dass du ihr etwas bedeutest? Scheiße, ja! Das tust du. Klar, erst wollte sie wirklich nur Informationen. Aber du hast ihr gefallen. Es wurde mehr daraus. Du weißt, was daraus wurde. Kanter hört nicht mehr zu. Nichts ist, wie es scheint. Na klar, ich... Wie kann ich nur so blöd sein, mich dermaßen verarschen zu lassen? So war es nicht, Paul. Oder jedenfalls nur am Anfang. Sie hat schnell herausgefunden, dass du nicht weißt, was Engel die letzten Jahre getrieben hat. Wenn es nur um Informationen gegangen wäre, hätte sie sofort abbrechen können. Aber sie wollte dich weiterhin sehen. Wovon ich ihr übrigens abgeraten habe. Warum? Don't fuck in the factory, schon mal gehört? Arbeit und Privates sollte man trennen. Kanter lehnt sich nach vorne und verbirgt sein Gesicht in den Händen. Einige Minuten lang sagen beide nichts. Dann schaut Kanter auf. Und was hat die Story bei Weston und die Volksabstimmung nun mit Engel zu tun? Das wissen wir nicht genau, sagt Charlie. Wir wissen nicht, ob es überhaupt einen Zusammenhang gibt. Aber das heißt nicht, dass wir der Sache nicht weiter nachgehen sollten. Die Umfragen über die Volksabstimmung sehen nicht gut aus für die PRD. Was, wenn sie damals wirklich hinter der Sache mit dem Hauptbahnhof gesteckt hat? Was, wenn sie sich heute des gleichen Mittels bedienen wollen, um die öffentliche Meinung zu manipulieren? Zum Beispiel das Attentat gestern auf der Friedrichstraße. Vielleicht war das auch nur inszeniert. Ich weiß nicht. Das klingt ganz schön weit hergeholt. Habt ihr irgendwelche konkreten Anhaltspunkte dafür? Außer einem starken Bauchgefühl? Noch nicht. Aber das Gespräch, das du bei dem Empfang belauscht hast, macht unseren Verdacht auch nicht unwahrscheinlicher. Und dann ist da noch etwas. Was? Gabriele von Koblitz, die Leiterin der SNS? Was ist mit ihr? Sie war in jungen Jahren beim BND. Terrorabwehr. War in allen Krisenregionen der Welt, vor allem Pakistan, Afghanistan, die Ecke. Genau wie Stefan, falls die Gerüchte stimmen. Genau wie Stefan. Was machen wir jetzt? Jetzt bist erstmal du dran mit Erzählen. Ich weiß, dass die kleine SNS-Agentin dich aus dem Knast geholt hat. Warum? Was hat sie damit zu tun? Kanter erzählt dir alles, was seit seinem Besuch bei Olivia passiert ist.
Das war die Podcast-Lesung von 2040, Tag der Deutschen Einheit. Bitte bewerte den Podcast auf iTunes oder dort, wo du ihn hörst. 2040, Tag der Deutschen Einheit, erhältst du als E-Book auf Amazon und als Taschenbuch im Buchhandel. Mehr über mich und meine Arbeit erfährst du auf meiner Website unter patrick-baumann.de.